Was ist Osteuropa? Haben Sie sich über diese Frage schon mal Gedanken gemacht? Denn darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Auf den ersten Blick scheint das ja alles irgendwie ganz einfach zu sein. Osteuropa ist quasi das Gegenteil von Westeuropa, also irgendwie alle Länder rechts von Deutschland. Aber ist das wirklich so einfach? Was ist denn mit Russland? Gehört es auch zu Osteuropa, obwohl es ja eigentlich zum großen Teil in Asien liegt? Und was ist mit Polen? Ist das nicht eher schon Mitteleuropa? Und Kroatien? Ist das jetzt der Balkan? Und ist der Balkan jetzt Teil von Osteuropa oder doch was Eigenes? Über diese Fragen möchten wir heute mit Ihnen sprechen. Denn Osteuropa ist keinesfalls diese homogene Region, als die wir das so oft zusammenfassen. Und jetzt komme ich hier kurz durcheinander. Über diese Frage werden wir heute mit Elisa Setyukov sprechen. Sie ist heute als Expertin hier und sie ist Historikerin an der Universität Leipzig. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Verflechtungsgeschichte von Ost- und Südosteuropa. Sie forscht unter anderem auch zu Alltags- und Geschlechtergeschichte und zu postkolonialen Studien. Und aktuell arbeitet sie an ihrem Postdoc-Projekt auch an der Universität Leipzig, in dem sie erforscht, welche Rolle die Osteuropawissenschaften bei den Umbrüchen der 1980er und 1990er Jahre spielten. Sie ist also die ideale Gesprächspartnerin für die Frage, was Osteuropa ist. Elisa wird uns heute zuerst einen kurzen Input geben zu der Frage, was Osteuropa eigentlich ist. Und danach möchten wir uns mit Ihnen austauschen. Welche Konsequenzen hat dieses Bild von Osteuropa und wie wandeln sich diese Zuschreibungen zu dieser Region? Und ich hoffe natürlich sehr, dass Ihnen bereits während des Vortrages ganz viele Fragen einfallen. Und damit Sie die Fragen nicht vergessen, haben wir für Sie Papier und Stift vorbereitet, die wir gleich rumgeben werden. Und dann können Sie sich einfach jeder einen Stift und ein Blatt Papier abreißen und dann Ihre Fragen aufschreiben. Und wenn Sie aus welchen Gründen auch immer diese Fragen dann nicht laut stellen möchten, vielleicht weil Sie nicht gerne vor Publikum sprechen, dann können Sie nach dem Vortrag die Fragen auch einfach in diese Kiste werfen, die wir gleich nach dem Vortrag rumgeben werden. Und dann werde ich hier vorne auf der Bühne die Frage für Sie stellen. Und bevor jetzt Elisa Setyukov auf die Bühne kommen wird, darf ich noch an Siegfried W. Maschek übergeben. Er ist Schauspieler hier am Theater Bremen und er wird zur Einführung in diese Frage, was ist Osteuropa, einen Text vorlesen.
Morgen. Aus Karl May, der Schut. Aus dem Kapitel Der Überfall. Die öftere Erwähnung von steilen Felswänden, von Schluchten und Rissen darf nicht verwundern. Die Gebirge der Balkanhalbinsel, besonders die westlich gelegenen und vor allen Dingen der Schar Dag, sind meist von gewaltigen, tief zerklüfteten Felsenmassen gebildet. Senkrechte Wände von mehreren hundert, ja über 1000 Fuß Höhe sind da gar keine Seltenheit. Zwischen diesen eng beieinander stehenden Mauern tritt das Gefühl äußerster Hilflosigkeit an den Fremden heran. Es ist, als ob die schweren Massen über ihm zusammenbrechen wollten. Es kommt der Gedanke, wieder umzukehren, um dem Verderben zu entgehen, und unwillkürlich treibt man die Pferde zu größerer Schnelligkeit an, um dem niederdrückenden Bewusstsein menschlicher Ohnmächtigkeit zu entgehen und die Gefahr hinter sich zu legen. Bei diesem abwehrenden Aufbau des Hochlandes ist es sehr erklärlich, dass die Bewohner desselben den fremden Eroberern gegenüber stets mehr oder weniger ihre Unabhängigkeit bewahrten. Diese finsteren, drohenden, kalten Schluchten und Gründe sind natürlich von großem Einfluss auf den Charakter und die physische Beschaffenheit der Bevölkerung gewesen. Der Skipetar ist gegen Fremde ebenso ernst, abgeschlossen und feindselig wie sein Land. Seine sehnige, kraftvoll elastische Gestalt, sein ernstes Gesicht mit den granitnen, unerbittlichen Zügen, sein kalt blickendes und abweisend drohendes Auge stimmt ganz mit der Beschaffenheit der von ihm bewohnten Berge überein. Sein Inneres zeigt wenig helle, freundliche Punkte. Es ist von tiefen Spalten und Rissen durchzogen, in deren Gründen die Wasser des Hasses, der Rache und des unversöhnlichen Zornes schäumen. Selbst untereinander sind diese Leute argwöhnisch und misstrauisch. Die Stämme schließen sich voneinander ab, die einzelnen Familien und Personen ebenso. Doch dem Eindringling gegenüber scharen sie sich zusammen, wie ihre eng aneinander stehenden Felsen, welche dem Reisenden nur an seltenen Stellen einen schmalen, mühsamen Durchgang gewähren.
Passt das? Hört man mich gut? Wunderbar. Dann herzlichen Dank für diese wunderbare Lesung. Das war so schön, ich wäre am liebsten einfach sitzen geblieben und hätte noch den Rest des Karl-May-Romans gehört. Aber ich bin ja hier zum Vortragen und freue mich sehr, hier in Bremen zu sein. Herzlichen Dank für die schöne Einleitung, Caro und Larissa und Stefan, für die Einladung. Ich möchte heute über die große Frage, was ist Osteuropa, sprechen. Und Sie fragen sich wahrscheinlich, was hat das eigentlich mit Karl-May zu tun? Wer, der hier anwesend kennt denn diesen Roman aus Karl Mays Orientzyklus? Zwei Personen, drei Personen, ja, ein paar mehr Hände gehen hoch. Es ist natürlich nicht ganz so berühmt wie die Winnetou-Romane, diese sechs Bände, die im größtenteils im Balkan spielen, die Reise des Kara Benemsi, der alter Ego Karl Mays. Man hört es auch schon ein bisschen am Namen Kara, die Abwandlung von Karl, und wer von Ihnen eine slawische Sprache kennt, könnte sich vielleicht denken, wofür Nemsi steht, der Protagonist dieser Romane. Weiß das jemand? Der Deutsche, ganz genau. Also der Sohn des Deutschen, Ben sozusagen als eine Anlehnung an das Türkische. Und dieser Kara Benemsi erlebt viele Abenteuer auf dem Balkan. Und was wir hier hören, ist eine Beschreibung, die uns immer wieder begegnet in der Reiseliteratur des östlichen und südöstlichen Europas, aus der sich natürlich auch Karl May bedient hat. Weil Karl May, wir wissen es ja, hat große Fiktionen entworfen und war aber selbst kein großer Reisender. Also er hat diese sechs Bände geschrieben, bevor er den Balkan bereist hat. Er hat es danach noch, zumindest in Teilen, aber worauf er sich beruft, wie ja auch in seinem Winnetou-Roman, sind vor allem Reisebeschreibungen, Karten. Und das Interessante an diesen Beschreibungen, wir haben es ja gerade gehört, die zerrissene Landschaft und die zerrissenen Menschen, das Innere spiegelt quasi das Äußere und andersrum, das ist ganz ähnlich oder fast genauso, wie es auch die Reisebeschreibungen ausmachen, also dieses Narrativ, dieser Topos von Rückständigkeit, da unterscheiden sich die Fiktionen und sozusagen die realen Reisebeschreibungen gar nicht so sehr voneinander. Und damit möchte ich nun überleiten, was dieses Südosteuropa-Balkan-Bild mit Osteuropa-Bildern zu tun hat, und wir wollen uns in der nächsten halben Stunde eben dieser Frage annähern, was ist dieses Osteuropa? Dafür müssen wir natürlich erstmal, Caro hat ja schon schön eingeleitet, die Frage beantworten, wo beginnt eigentlich Osteuropa? Du sagtest immer rechts von uns. Hat noch jemand eine andere Antwort? Wo könnte dieses Osteuropa losgehen? Sie machen Zeichen. Bitte. Okay, also wir machen es an religiösen, an der DDR-Grenze. Weitere Ideen? Bitte? Wie bitte? Okay, interessant. Ja, alle diese Antworten sind wie immer richtig und falsch, aber wenn wir uns nun ein paar Karten angucken, dann kam hier die Antwort, die DDR-Grenze, das ist natürlich sozusagen die erste Assoziation, also alles sozusagen ab der ostdeutschen Grenze, ab Ostdeutschland, wahrscheinlich ab der polnischen Grenze in Polen und Tschechien, immer weiter dahinter, und das ist ja auch etwas, was genau dieses Osteuropa-Bild immer mit ausmacht. Es ist immer eben ein Stückchen weiter rechts, es ist immer bei den anderen. Wenn wir uns nun aber eine andere Karte anschauen, ein bisschen weiter zurückgehen in die Zeit, dann in das Zeitalter der Imperien, dann sehen wir, dass es mit diesen starren Grenzen sozusagen gar nicht mehr so einfach ist, weil eben genau diese Imperien übergreifend verflochten sind. Wir haben das Österreich-Ungarische Reich, was natürlich weit auch in den bis heute, als heute osteuropäischen Raum sozusagen hineinreicht. Wir haben vor allem das Osmanische Reich. Und da kommt ja auch Karl May her, der genau sozusagen diesen Raum in seinem Orientzyklus beschreibt, der eben auch weit in den Balkan hineinreicht, das Russische Reich, Polen, Litauen. Also hier sehen wir, dass ganz unterschiedliche Grenzen zu ziehen sind. Den Breitengrad haben Sie genannt, auch eine ganz interessante Idee, die auch schon andere hatten. Hier sehen wir einen, das ist aus dem Bildband, den ich sehr empfehlen kann, von Patricia Morosan, die sich, eine Fotografin, auf die Suche nach der Mitte Europas begeben hat. Und das haben schon andere davor, ganz unterschiedliche nationale Gesellschaften haben vermessen, wo eigentlich diese Mitte ist. Und dann haben sie da Denkmäler hingebaut oder Stelen und im bestimmten Breitengrad und gesagt, da sehen wir einmal, ist diese Mitte an der deutsch-tschechischen Grenze. Eine andere Mitte befindet sich in Litauen, in der Ukraine oder in Polen und so weiter. Es gibt noch einige mehr. Und da sehen wir schon eben, wie flexibel diese Mitte ist und wie weit sie dahin hineinreicht, was wir oftmals als Osteuropa wahrnehmen. Und, du hast es gesagt, gerade die und mitteleuropäischen Länder ganz stark als Zentraleuropa oder eben Mitteleuropa empfinden. Kommen wir nun zu der viel schwierigeren Frage des Was. Diese wunderbaren Tassen kann man im Leipziger Ostshop kaufen. Und noch einmal die Frage, wer kann denn lesen, was da steht? Wollt ihr es uns kurz vorlesen? Wenn du das lesen kannst, bist du kein Wessi, steht in kyrillischen Buchstaben geschrieben. Und was wir hier sehen, ist eben genau diese Markierung des anderen. Oder auf der anderen Seite natürlich auch die Markierung von Zugehörigkeit. Also wir, die das Kyrillische gelernt haben in der Schule, wir können das lesen, wir gehören sozusagen zu dieser Gruppe der Ostdeutschen, die ja auch natürlich zu hinterfragen ist. Und dass die anderen können das nicht lesen. Und genau darum geht es natürlich, wenn wir über Osteuropa reden. Es geht ganz viel um Zugehörigkeit, aber eben auch um Abgrenzung. Wir wollen nun, um uns das nochmal sozusagen vor Augen zu rufen, ein Video, ein kurzes anschauen, in der uns diese Form von Abgrenzung der Philosoph Slavoj Žižek noch einmal erklärt. Es ist auf Englisch, aber mit Untertiteln.
Okay, we can begin. Okay. Now, what you see here is, at least in summer or in the fall, one of the nicest views of Ljubljana. It looks like Paris, green leaves, etc. On both sides, nice old houses, nothing special. But you are wrong. This river here is the official geographical limit between Balkan and Middle Europa. So beware, on the other side, horror, oriental despotism, women get beaten, get raped and like it. On this side, Europe, civilization, women get beaten and raped, but don't like it. So, Balkan, Middle Europa, don't forget it.
Ja, was Slavoj Žižek hier gewohnt polemisch und etwas überspitzt darstellt, greift ein bisschen zurück auf den Text, den wir anfangs gehört haben, eben genau diese Vorstellung von Gewalttätigkeit, von Rückständigkeit und eben diese Markierung von zivilisiert und unzivilisiert. In der Forschungsliteratur gibt es eine lange Beschäftigung mit diesem Phänomen und dem einen oder anderen hier dürfte der Name Edward Said ja sicherlich bekannt sein und sein Buch Orientalismus aus den 1980er Jahren und mit diesem Begriff Orientalismus hat er genau das sozusagen beschrieben, diese westliche Konstruktion des anderen, des Rückständigen, des Orientalischen, die eben ganz stark auch übergreift auf den Raum des östlichen und südöstlichen Europas und das ist etwas, was auch in der Forschungsliteratur besonders eben seit dem Ende des Kalten Krieges intensiv diskutiert wurde für Orientalismus. Osteuropa hat Larry Wolff dieses schöne Buch geschrieben, Inventing Eastern Europe. Bis heute ist es nicht übersetzt, ich weiß nicht wieso. Und mit dem Inventing, also der Erfindung Osteuropas, beschreibt er eben genau das auf der Basis der Reiseliteratur, der Aufklärung, also genau das, was sich auch Karl May angeschaut hat, wie eben dieses Bild von Osteuropa geschaffen hat, wurde und sich eben über die Zeit bewahrt hat. Maria Todorova, eine bulgarisch-amerikanische Historikerin, hat ein ähnliches Phänomen beschrieben für den Balkan, für Ostosteuropa hat das in den 90er Jahren während der Jugoslawienkriege intensiv beobachtet, eben wie dieses Narrativ von Rückständigkeit nochmal sozusagen eine ganz, ganz neue Dimension auch bekommt und gerade im Zuge dieser Kriege immer wieder eben dieses, ja, dieser Topos des uralten Hasses und der Völker, die sozusagen, wo Gewalt jeden Moment ausbrechen kann, ganz stark auch sozusagen dann in der zeitgenössischen Literatur und in den Medien verwendet wurde und wie lange aber sozusagen diese Tradition dieser Rückständigkeitsbeschreibung eigentlich reicht. Und sie hat dafür einen Begriff geschaffen in Anschluss an Said, nämlich der des Balkanismus, um das zu bezeichnen. Und das Interessante am Balkan nochmal, und deshalb kommt er hier auch immer wieder vor, ist, dass er häufig in der Literatur so eine Schnittstellenfunktion hat. Manche von Ihnen kennen bestimmt noch das Buch Clash of Civilizations, der Kampf der Kulturen, was ja nun mittlerweile auch umstritten ist, aber genau diese Idee von, es gibt eine Art Pufferzone zwischen dem Osten, dem Westen, dem Orient und dem Okzident und der Balkan ist genau dieses In-Between, das, was Todorova sagt, alter Ego Europas, das, was irgendwie noch Europa werden kann. Was Sie hier bezeichnen, geht einher mit dem, was in der Wissenschaft festgestellt wurde für Area Studies, für Regionalstudien. Das heißt, wir haben nicht nur mit Osteuropa, sondern generell mit der Beschäftigung unterschiedlicher Weltregionen dieses Phänomen von Othering, von Abgrenzung. Und genauso haben sich die Regionalwissenschaften eben auch wissenschaftlich begründet in eben dieser Abgrenzungsfunktion. Und eben mit der Expansion in die Welt, vor allem in den 19. Jahrhundert, entstehen eben auch diese ganzen wissenschaftlichen Disziplinen. Und was sie alle ausmacht, ist eben, dass sie mit einem, ja, mit einem Raumbegriff hantieren, der sehr stark konstruiert ist. Und Zoran Milutinovic bringt das auf den Punkt zu sagen, areas are hardly a physical phenomena existing naturally by themselves, they're intellectual constructs of shifting borders drawn at different times with different aims in mind. Also er sagt damit, es sind intellektuelle Konstrukte, die mit wechselnden Grenzen zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Zielen geschaffen worden. Und wenn wir uns die beiden Karten, die ich am Anfang gezeigt habe, nochmal vor Augen rufen, dann wird das sehr deutlich, was die unterschiedlichen Ziele und die unterschiedlichen Grenzen sind. Und eben dieser Raumkonstruktionscharakter, den finden wir nicht nur für Osteuropa. Beispielsweise der Nahe Osten, der Mittlere Osten, das sind ja alles so fluide Bezeichnungen, wo eigentlich niemand genau weiß, wo fängt das an, wo hört das auf, was heißt das eigentlich. Was aber sozusagen diese Konstruktion ausmachen, und das fand ich eine sehr schöne Grafik, ist eben etwas, was eben auch im Zuge eben der Nationenbewegung, des Nationalismus entsteht, nämlich dass eine Idee von dem eigenen ganz stark gemacht wird. Und dieses eigene definiert sich ja immer sozusagen in Abgrenzung zu dem einen, zu dem anderen. Das heißt, es ist unsere große Religion, hatten wir gerade gesagt, unser großes Volk, unsere große Sprache und das der anderen in Abgrenzung dazu, was in irgendeiner Form immer etwas minderwertiger ist. Und das hat eben viel mit Nationalismus und Nationalstaatenbildung zu tun. Dass aber Osteuropa eben natürlich eine Konstruktion ist, aber gleichzeitig damit sich auch ein ganz realer Raum manifestiert, erleben wir gerade jeden Tag in den Medien. Wenn wir in eine beliebige Buchhandlung gehen, sehen wir, Osteuropa ist ganz real, es ist überall, wir reden permanent darüber, hier und an anderer Stelle. Das sind jetzt nur einige Bücher aus den letzten beiden Jahren, in denen immer wieder erklärt wird, warum sozusagen Osteuropa das andere ist, warum der Westen den Osten nicht versteht, aber auch natürlich in einer ganz anderen Lesart, warum man in drei Wochen ganz Osteuropa mit dem Lonely Planet bereisen kann. Und wir haben, und darum soll es ja heute gehen, weil das vor allem mein Forschungsthema ist, eine ganz starke wissenschaftliche und ganz lange wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Raum, die eben auch ein Stück weit dazu beiträgt und gleichzeitig sozusagen dieses Osteuropa-Bild auch dekonstruiert. Und Osteuropa ist das Sprachrohr der DGO, die ja hier mitveranstaltet ist, der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, und einer eben auch der wichtigsten Fachzeitschriften für genau diesen Raum, die eben auch genau diesen Namen trägt. Was ist also Osteuropa-Wissenschaft, von der wir hier die ganze Zeit sprechen? Wenn wir nun mal einen Blick in die Wikipedia wagen, es sind ja auch vielleicht einige Studierende hier anwesend. Ich habe gelernt, hier kann man keine Osteuropa-Wissenschaften studieren, an anderen Universitäten schon. Da gibt es osteuropäische Geschichte, East European Studies, Osteuropa-Wissenschaften. Ist ja interessant, wenn wir dabei suchen nach dem Äquivalent, nämlich der Westeuropa-Studien, dann haben wir zwar eben einen sehr langen Wikipedia-Eintrag über Osteuropa-Studien, aber Westeuropa-Studien gibt es scheinbar nicht, zumindest nicht in der Wikipedia. Gleichzeitig haben wir nicht nur den Wikipedia-Eintrag, wir haben eben auch ganz viele Organisationen, national wie international, die genau dieses Osteuropa im Namen tragen und eben es damit auch ganz manifest machen. Die DGO habe ich gerade schon erwähnt. Hier in Bremen ist die Forschungsstelle Osteuropa, aber eben auch zahlreiche andere wissenschaftliche Institutionen. Gucken wir nun auf eine Statistik aus dem Jahr 2020, die beschreibt, wie viele sozusagen wissenschaftliche Lehrstühle sich mit Osteuropa auseinandersetzen. Dann kommt die immerhin auf 240 Professuren und davon 142 mit der Denomination, also mit dem Namen Osteuropa im Titel. Gar nicht so wenig. Und wir sehen da oben, dass die Mehrzahl dieser Professuren in den Sprach- und Literaturwissenschaften ist. Vor allem natürlich die Slawistik ist da ganz wichtig, aber auch andere. Wenngleich auch die gerade in letzter Zeit, wir haben gerade über die Sprachausbildung geredet und wie schwierig es ist, eine osteuropäische Sprache zu lernen, auch immer weiter zurückgebaut wird. Und schon gleich danach folgt die Geschichtswissenschaften. Gerade die Geschichtswissenschaften sind ein ganz interessantes Beispiel und die Tradition sozusagen der Beschäftigung in den Geschichtswissenschaften mit Osteuropa, das ist die Struktur, der Aufbau des Geschichtswissenschaftlichen Instituts meiner Universität, der Universität Leipzig, aber man kann eigentlich in jede beliebige gucken. Was fällt einem da auf, wenn man sich das anschaut? Oder wenn man an die eigene Schulzeit und die Lehrbücher zurückdenkt, da ist das ganz ähnlich strukturiert. Wie strukturiert sich Geschichte? Nach Epochen, ganz genau. Also wir haben hier die Ur- und Frühgeschichte und es geht bis in die Neuzeit und wir haben eine ganz stark zeitliche Strukturierung. Und die Epochen, da lernt man ja auch in der Schule, Mittelalter fängt dann an, hört dann auf und dann geht es so in die letzte Reihe und da sehen wir sozusagen wieder das andere, was nicht in diese Epochen reinfällt. Das ist die Lokalgeschichte, die natürlich sozusagen immer einen wichtigen Status hat, die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, und wir haben aber als einzige sozusagen neben der Lokalgeschichte räumlich definierte Wissenschaft sehen wir die ost- und südosteuropäische Geschichte. Und das ist ein interessantes Phänomen, das können wir an fast jedem geschichtswissenschaftlichen Institut beobachten, dass Osteuropa scheinbar eben nicht zeitlich strukturiert ist, sondern das andere. Was dabei deutlich wird, ist aber, dass hier scheinbar sozusagen diese Epochen erstmal sozusagen das Erste sind, was Geschichtswissenschaft markiert, aber natürlich auch diese Epochen räumlich markiert sind. Das heißt, wir hatten gerade die Frage, wo beginnt Osteuropa, und Sie hatten die römisch-katholische Tradition genannt, und das ist ja genau das, was wir in der Geschichtswissenschaft auch wiederfinden. Also wir haben die sozusagen die Geschichte, die Nationalgeschichte oder sozusagen da, wo die Nationalgeschichte herkommt, und das beschreibt die Epochen und wiederum Osteuropa als das andere. Wenn wir nun uns angucken, worauf diese Tradition fußt, dann ist ganz wichtig zu sehen, dass das kein neues Phänomen ist, sondern dass diese Etablierung der Osteuropawissenschaften, der osteuropäischen Geschichte eine sehr lange, über 100-jährige Tradition haben. Wenn wir nun Osteuropawissenschaften als einmal diese sprachliche Beschäftigung mit dem Raum sehen, dann etablieren sich die Slawistiken und sozusagen andere Linguistiken, die für diesen Raum wichtig sind, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und aber um 1900 entsteht dann die Ost- und Südost- oder die osteuropäische Geschichte mit den ersten Lehrstühlen. Hier sehen wir es 1902 in Berlin und 1908 in Wien. Also da beginnt eigentlich um 1900 die wissenschaftliche Auseinandersetzung eben mit Osteuropa. Und dann am Vorabend des Ersten Weltkriegs gründet sich eben die bis heute größte Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Und dann gerade in den 30er Jahren gibt es natürlich sozusagen eine große Expansion des auch Osteuropa-Wissens. Da gründet sich dann auch das Südostinstitut und im Anschluss auch die Südosteuropa-Gesellschaft. Es gibt noch einige mehr, aber das ist sozusagen die Zeit. Und dann die große Expansion der Lehrstühle findet dann auch so in den 60er, 70er Jahren in Westdeutschland statt. Und wenn wir nun eine kurze Chronologie wagen würden, eigentlich äquivalent zu anderen Area Studies, Regionalwissenschaften, dann sehen wir eben, dass dieses imperiale Wissen, was eben im 19. Jahrhundert entsteht, sich verwissenschaftlicht, genau in dieser Zeit und gerade für Osteuropa natürlich als eine starke politische Instrumentalisierung dann in der Zeit des Nationalsozialismus gibt. Hier entsteht die sogenannte Ostforschung. Hier wird massiv Wissen generiert, was dem deutschen Vernichtungskrieg gilt. Die dritte Zensur ist dann natürlich das Ende des Zweiten Weltkriegs und dann eine ganz neue Entwicklung auch der Regionalwissenschaften, aber immer noch stark politisiert, nämlich eben unter den Zeichen des Kalten Krieges. Nun wird sozusagen Feindwissen über die anderen generiert. Und letztlich die Zäsur, die ich mir angucke in meiner Forschung, ist 89 und eben die Frage mit dem Ende dieser Ost-West-Dichotomie, welche Legitimation und welches Fortwirken hat sozusagen diese Osteuropa-Wissenschaft? Diese Tradition, auf die wir da gucken und die eben diesen Zäsur 89 erlebt oder nicht erlebt, darüber gilt es zu diskutieren, basiert eben sehr stark auf einer westdeutschen Tradition der Osteuropa-Forschung und eine der Koryphäen des Faches ist Klaus Czernak, der auch die erste Einführung in die osteuropäische Geschichte geschrieben hat und da kommt auch eine regionale Einteilung her, der sich eben bis heute bedient wird, wenn man diesen Studiengang beispielsweise studiert oder in die letzte Einführung in das Fach guckt und die unterscheidet zwischen vier Teilregionen Osteuropas. Und da kommen wir wieder sozusagen zur Anfangsfrage zurück. Und diese Teilregion, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, weil jede dieser Regionen noch sehr viele andere Regionen beinhaltet und dass sich eben darüber streiten lässt, wie sich das alles so zusammenfassen lässt. Aber wir haben eben Osteuropa eigentlich als das ehemalige Russische Reich und die Sowjetunion. In dieser deutschsprachigen Tradition ist interessant, weil gerade im angloamerikanischen Wissenschaftsraum Osteuropa oftmals alles andere ist als Russland. Also auch da gibt es unterschiedliche Assoziationen, Begriffe, Verbindungen. Wir haben, und das ist eine Kategorie, die quasi von Czernak auch neu geschaffen wird, nämlich die Nordosteuropas, des Baltikums als Zugehörigkeit zu Osteuropa. Wir haben Ostmitteleuropa, also und wir haben eben den Südosteuropa und den Balkan als vierte Teilregion, um sozusagen eine wissenschaftliche Antwort, die eben lange Zeit Bestand hat und teilweise immer noch Bestand hat, zu geben auf die Frage, was gehört eigentlich zu Osteuropa. Wir haben aber natürlich auch in der DDR eine intensive Auseinandersetzung, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Raum Osteuropa. Natürlich unter ganz anderen ideologischen Vorzeichen. Dort hieß das dann eben nicht osteuropäische Geschichte, sondern die Geschichte der sozialistischen Gemeinschaft, der Arbeiterbewegung und so weiter. Natürlich sozusagen die Kooperation mit der Sowjetunion, aber auch natürlich die Abhängigkeiten ganz enorm. Aber eine sprachliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung fand dennoch statt in einer ganz anderen Tradition. Und das ist genau sozusagen das Moment des Zusammenfließens zweier Wissenschaftstraditionen, was ich mir nun anschaue und eben die Frage 89, fällt nun eigentlich dieser Begründungszusammenhang, wir kennen ja dieses Argument von Fukuyama, weg, dieser Ost-West-Dichotomie, was heißt das eben nun für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Raum? Was ich in meiner Forschung herausarbeite, ist, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung von drei großen Herausforderungen begleitet war. Diese Herausforderungen waren einerseits gesellschaftspolitisch, Sie waren strukturell, wissenschaftspolitisch und sie waren diskursiv, also inhaltlich. Auf der gesellschaftspolitischen Ebene bedeutet 89 als Metapher, weil natürlich fangen diese Prozesse nicht 89 an. Also die Glasnost und Perestroika ist ja ein Prozess, der sich seit Mitte der 80er Jahre beginnt und der Prozess der Demokratisierungsbewegung zieht sich, wir sehen es in der Ukraine bis heute, aber 89 als sozusagen Kulminationsmoment, wo ganz vieles zerbricht und neu beginnt. Und in diesem Moment haben wir eben zwei ineinandergreifende Bewegungen. Wir haben diesen demokratischen Aufbruch in beide Richtungen, die Neugestaltung der sozialistischen und ehemals sozialistischen Gesellschaften, aber ich habe hier das Bild des Archivs in die Mitte gemacht, auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit der wissenschaftlichen, überhaupt gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Kooperation zwischen Ost und West, die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, der Zugang zu den Archiven, das alles steht ja für 89. Wir haben hier Kohl und Gorbatschow, das Haus Europa, was nun begründet werden soll. Also all das, was sozusagen positiv damit verbunden ist. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, ist eben dieser Prozess immer auch von Anfang an mit gewaltsamen Auseinandersetzungen verbunden gewesen. Wir haben das jetzt ein Stück weit gesehen in der ambivalenten Erinnerung an Gorbatschow und dass eben dieser Aufbruchsmoment immer schon auch eben diese andere Seite innehatte. Hier sehen wir das Bild vom Blutsonntag in Litauen. Wir haben natürlich schon Anfang der 90er Jahre den Konflikt in Transnistrien, die gesamten 90er Jahre begleitet, der jugoslawischen Zerfallskriege und natürlich auch in Europa, der Tschetschenienkrieg. Also dieser Zerfallsprozess Osteuropas ist ein demokratischer Aufbruch, aber er ist auch ein gewaltsamer Prozess des Auseinanderfallens und der Beginn von vielen neuen nationalen Bewegungen. Wir haben dieses auf der wissenschaftlichen Ebene, wenn wir uns angucken, haben wir eben dieses neue Moment der Kooperation auf der einen Seite und gleichzeitig in allen anderen sozialistischen Ländern eine starke Kontinuität der Universitäten und Hochschulen. Also hier gibt es letztlich sozusagen keinen Elitenwechsel, sondern die wissenschaftlichen Traditionen erneuern sich, aber die Strukturen bleiben weitestgehend gleich. Und auf der anderen Seite sehen wir in Ostdeutschland, dass hier sozusagen ein Sonderweg beschritten wird. Also nur in Ostdeutschland haben wir eine komplette Auswechslung der wissenschaftlichen Institutionen. Die sogenannte Abwicklung, der Hochschulumbau Ost. Also hier werden die wissenschaftlichen Institutionen zum großen Teil abgeschafft, erneuert nach westdeutschem Vorbild und ein Großteil der ehemaligen Forschenden werden eben entlassen. Und das ist eines der Momente, die ich mir in meiner Forschung genauer anschaue. Was bedeutet das eben für die gemeinsame Wissenschaftskooperation? Wir haben, und damit komme ich zum letzten Punkt, auf der diskursiven Ebene eben eine intensive Diskussion darüber, brauchen wir jetzt eigentlich noch diese osteuropäische Geschichte als bloßen Appendix? Und wenn wir uns das Schema des Geschichtswissenschaftlichen Instituts vor Augen sehen, ist klar, was damit gemeint wird. Und diese Diskussion hat eine enorme Forschungskontroverse nach sich gezogen in den 90er Jahren, zwischen verschiedenen Fachvertreterinnen und Vertretern. Und diese Kontroverse dauert aber eigentlich bis heute an. Also wenn man einen Blick in die Zeitschrift Osteuropa wirft, dann kann man unter Osteuropa-Forschung sehen, dass eigentlich seit 20 Jahren die Kolleginnen und Kollegen eben sich an dieser Aushandlung beteiligen. Was ist eigentlich Osteuropa-Forschung und wozu brauchen wir sie? Wir haben auch in den 90er Jahren international diese Debatte und hier das nur exemplarisch ganz stark eben an der Frage auch der unterschiedlichen räumlichen Gestaltung der Osteuropa-Wissenschaft hier im Hinblick auf die Ukraine und die Frage, hat die Ukraine eigentlich eine eigene Geschichte? Und da ein interessantes Archivdokument, was ich neulich entdeckt habe, wo die Vertreterin des Osteuropa-Instituts in München einen Antrag darauf stellen, ein Ukraine-Institut zu gründen. Und wenn man diesen Antrag liest, dann steht da eigentlich eins zu eins drin, was wir heute überall hören, nämlich wir brauchen Ukraine-Expertise. Wir müssen dieses zweitgrößte europäische Land auf dem Weg in die Unabhängigkeit begleiten. Das Ukraine-Institut wurde nicht gegründet. Das Osteuropa-Institut Institut wurde fusioniert. Also wir haben eben auch diesen Moment der Abwicklung vieler Institutionen und gleichzeitig eben, ne, der fehlenden wissenschaftlichen Gelder und eben auf der anderen Seite eben damals schon diese Debatte, müssen wir nicht sozusagen auch in eine andere Richtung gucken, uns weg von Russland bewegen und die anderen Geschichten uns besser anschauen. Wir haben die gleiche Debatte auch für Südosteuropa, eben zwischen Maria Todorova und dem damaligen Professor für südosteuropäische Geschichte Holm Sundhausen, eben um die Frage, ob der Balkan nicht nur ein westliches Konstrukt ist, und die Antwort Sundhausens damals zu sagen, nein, wir haben es hier mit einer ganz realen Geschichtsregion zu tun, und genau das legitimiert auch unsere Beschäftigung mit dem Raum. Und man könnte sagen, wenn wir uns jetzt diese 20-jährige Tradition oder Diskussion darüber anschauen, dass sich genau dieser Gedanke der Geschichtsregion Osteuropas eigentlich sehr stark bewahrt hat innerhalb der Forschung, und wir eben diese anhaltende Beschäftigung mit Osteuropa sehen in globalen verflechtungsgeschichtlichen Zusammenhängen, aber nach wie vor sozusagen der Raum Osteuropa, was auch oft darauf, und darüber werden wir gleich diskutieren, beruht, zu sagen, dass Osteuropa-Wissenschaft eben einer ganz spezifischen Expertise bedarf. Ich würde sagen, jede Wissenschaft bedarf das, und jede geschichtswissenschaftliche Beschäftigung braucht Sprachkenntnisse, braucht Regionalkenntnisse, und genau deshalb insbesondere im Fach immer die Angst, dass, wenn es weniger Osteuropa-Forschung gibt, es auch weniger Osteuropa-Expertise gibt. Und das ist eine Debatte, die international so gar nicht geführt wird, sondern international tatsächlich diese Idee von der mentalen Landkarte und dem westlichen Konstruktionscharakter eine ganz große auch Dominanz in der Forschung hat und stark danach gefragt wird, welche Verantwortung haben wir eigentlich auch als Westen in diesem Forschen über Osteuropa. Und müssen wir uns nicht sozusagen viel kritischer und intensiver mit unserer eigenen Wissensproduktion auseinandersetzen? Martina Klosterwanne, eine wichtige Vertreterin, fragt eben, can the post-Soviet think, in Anschluss an Spivak, und die Frage, can the subaltern speak, also wo sind eigentlich die osteuropäischen Stimmen in diesem Diskurs zum Krieg, aber auch zu anderen Themen? Wir sehen in Deutschland, dass diese Diskussion durchaus geführt wird, aber gar nicht so sehr in der osteuropäischen Geschichte, sondern vielmehr, wenn wir uns die Kolonialgeschichte angucken, die Imperiengeschichte, dass da natürlich Osteuropa ein elementarer Bestandteil ist und sozusagen auch unter dieser Prämisse eine große Rolle spielt. Aber dieses Schlagwort der Dekolonisierung tatsächlich jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, der natürlich auch schon viel länger zurückreicht als den 24. Februar, nun auch in der Osteuropa-Forschung eine enorme Präsenz hat und Dekolonisierung eigentlich das Schlagwort der momentanen Zeit ist und eben genau unter dieser Idee diskutiert wird, dass man weniger Russland, dass man sich viel zu lange auf Russland konzentriert hat. Und nun ist es an der Zeit, sich davon wegzubewegen, eben die eigene Forschungsagenda nochmal neu aufzustellen. Das bringt mich eben genau zu diesem letzten Punkt der neuen Forschungsagenda, und das ist das wirklich das Ende, nämlich die Frage, brauchen wir und wo sollte eigentlich diese Osteuropa-Expertise sein? Und da wollen wir uns noch ein sehr kurzes Video anschauen, um nochmal sozusagen diese Brücke auch zu schlagen zur aktuellen Debatte um den Ukraine-Krieg.
Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben.
Leidensfähiger deswegen, sind, oder was meinen Sie?
Naja, es gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, was jeder für sich individuell gestaltet, sondern das Leben kann halt einfach auch mit dem Tod recht früh enden. Ich meine, Russland hat zum Beispiel auch eine relativ niedrige Lebenserwartung, ich glaube 70 für Männer. Das ist halt einfach, dann geht man einfach anders damit um, dass da Menschen sterben. Ne?
Das Politikmagazin Watson.de.
Dass da Menschen sterben. Das war Florenz Gaub, eine Politikwissenschaftlerin, Markus Lanz im im März letzten Jahres. Und da sehen wir eigentlich ja ein Stück weit genau diese Erzählung, die wir auch am Anfang bei Karl May gehört haben. Also diese sehr kulturalistische, essentialistische Beschreibung von der Russe ist anders und er gehört eigentlich nicht zu Europa. Und genau diese Form von Äußerung in den Medien haben natürlich auch momentan eine große Diskussion hervorgeworfen, eben wie viel Osteuropa Wissen brauchen wir, um über diesen Krieg oder zu urteilen. Und da möchte ich sozusagen dieses abschließende Plädoyer machen. Und der Text ist auch nochmal dazu in Länge auf der Homepage des Theaters nachzulesen, dass ich der Meinung bin, wir brauchen eben nicht mehr Osteuropa-Institutionen, wir brauchen nicht mehr institutionalisiertes Osteuropa-Wissen, sondern was wir brauchen, ist viel mehr Osteuropa-Wissen, überall sonst, in allen anderen Disziplinen, dass Osteuropa genauso selbstverständlicher Bestandteil unserer wissenschaftlichen Kultur ist wie Westeuropa und eben nicht das andere. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, vielen, vielen Dank für diese kurzweilige Einführung. Kannst du noch die erste Folie zeigen?
Natürlich.
So, du kriegst auch noch ein Mikrofon. Du hast deinen Vortrag ja gerade mit diesem Auszug von Florenz Glaub beendet und da möchte ich direkt nachhaken. Warum fühlen sich eigentlich so viele Leute berechtigt, etwas öffentlich zum Ukraine-Krieg zu sagen, obwohl sie eigentlich gar keine regionale Expertise haben? Und das betrifft ja jetzt nicht nur Florenz Glaub, ich denke da auch an Personen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel Alice Schwarzer, die durfte ja zuletzt im Spiegel mit der Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann diskutieren, ob denn Panzerlieferungen an die Ukraine sinnvoll seien. Und das gibt es ja auch in anderen Wissenschaftsbereichen. Da war dann ja beispielsweise der emeritierte Juraprofessor Reinhard Merkel, der ja auch in der FAZ dazu aufrief, dass die Ukraine mit Russland verhandeln müsse. Warum fühlen sich diese Leute als Expertinnen zum Ukraine-Krieg? Und jetzt salopp gesagt, ich gehe ja auch nicht zur NASA und erzähle denen, wie sie ihre Raketen bauen. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein?
Ich muss nichts mehr machen. Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich würde erstmal antworten, dass... ich glaube, man muss die Frage anders stellen, weil erstmal die Berechtigung, über etwas zu sprechen, haben ja nicht nur jene, die sozusagen ein ausgewiesenes Diplom darin haben, etwas über diesen Gegenstand zu sagen, sondern das macht ja auch sozusagen ein medialer Diskurs aus, dass erstmal alle oder sozusagen, wenn diese Meinung demokratisch vertretbar ist, in irgendeiner Form äußern dürfen und dass es ja auch genügend Gegenrede gibt. Ich hatte jetzt noch eine Folie, die ist dann leider verschwunden, aber wenn Sie es kurz gesehen haben, von Franziska Davis, die ja hier bei der ersten Ostopie war, die ja in der Kontroverse mit wie heißt die? Krone Schmalz. Genau. Gabriele Krone Schmalz war, die ja auch eine ähnliche Kandidatin ist für welches Osteuropa-Bild wird da öffentlich vermittelt und dass wir sehen, dass es eben auch dazu Gegenrede gibt, die so weit reicht, dass eben Franziska Davis verklagt wurde von Krone Schmalz, weil sie für was in Bezug auf Verleumdung, was jetzt in erster Instanz, glaube ich, abgelehnt wurde. Aber da sehen wir eben, wie hart auch dieser Diskurs geführt wird, wer hat das Recht, was wie zu sagen. Und was ich bemerke, ist eben auch da vielmehr die Abwesenheit von Ost- oder Personen, die sozusagen eine nochmal anders regional legitimierte Expertise haben zu dem Raum. Also ich finde, es ist berechtigt eben, dass auch ein Politikwissenschaftler, auch wenn er sich mit einem anderen Raum beschäftigt hat oder eine Politikwissenschaftlerin, kann natürlich über Krieg und Konflikt reden. Und aus dieser Perspektive reden sie ja. Aber die Frage ist, wie viel bräuchte es denn nicht noch, um das sozusagen auch fundiert anzuwenden an regionaler Expertise? Und das ist genau das, was ich zeigen will. Und das ist ja vielleicht auch eine Disziplinenfrage, dass jeder Fall natürlich an sich auch nochmal spezifisch ist. Und nur wenn ich sozusagen Konflikt Konflikt studiert habe, kann ich das nicht schablonenhaft auf nun sozusagen jede Region der Welt legen, sondern es gibt eben Eigenheiten und es braucht vor allem auch eine intensive, und da denke ich, sind Sprachkenntnisse eben ganz elementar, Auseinandersetzung mit den Quellen, den Medien, den Menschen vor Ort. Und die muss man sich erstmal erwerben. Daher würde ich sagen, einerseits müsste diese Bereitschaft, mehr Osteuropa-Wissen zu erwerben, größer sein in den anderen Disziplinen, um diese Expertise auch zu vertreten oder sich anzueignen. Und gleichzeitig wäre es wünschenswert, wenn mehr Personen, die genau diese Expertise haben, im Teil des öffentlichen Diskurses sind. Und das sind dann am Ende doch nicht so viele.
Ja, danke für deine Antwort. Ich würde gerne bei Russland bleiben und auch nochmal stärker auf deinen Schwerpunkt zu postkolonialer Theorie eingehen. Und warum fällt es im Diskurs oder vor allem im deutschen Diskurs oft so schwer, die Länder des östlichen Europas als souveräne Nationen zu begreifen? Warum fällt es im Diskurs oft so schwer, dieses imperiale Verhalten Russlands zu erkennen? Und teilweise wird es ja auch geduldet oder sogar begrüßt. Zum Beispiel gab es ja jetzt vor kurzem diesen Fall, wo sich der ehemalige militärpolitische Berater von Angela Merkel, der General Erich Watt, im schwedischen Fernsehen geäußert hat. Und da zitiere ich jetzt auch: Ich meine, wir kriegen ein Riesenchaos in diesem gewaltigen russischen Raum, wenn wir Russland als Ordnungsmacht dort eliminieren würden. Warum kann er das quasi so sagen, dass er dieses imperiale Verhalten ja sogar begrüßt?
Also ich glaube, es hat auch da wieder mit unterschiedlichen Dingen zu tun, dass das, also die Frage dieses nationalstaatlichen Strebens teilweise nicht so akzeptiert wird, hat auch damit zu tun, dass diese Nationalstaatsprozesse sehr späte Nationalstaatsprozesse sind. Das heißt, wir sehen ja überall im postsozialistischen Raum, das passiert nach 1989. Und das ist, glaube ich, aus einer westlichen Perspektive teilweise fehlt da das Wissen. Es ist schwerer nachzuvollziehen, weil sozusagen diese Konglomerate ja über einen langen, langen Zeitraum funktioniert haben, wenngleich all diese Nationalstaatsbewegungen natürlich auch bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, aber dann über einen viel längeren Zeitraum sozusagen in unterschiedlichen imperialen Kontexten weitergelebt haben. Und ein Stück weit waren das die sozialistischen Föderationen natürlich auch. Und wir haben dann natürlich innerhalb dieser ehemaligen sozialistischen Gesellschaften auch ganz unterschiedliche Abhängigkeitsverhältnisse. Das sehen wir ja bis heute, wenn wir uns Russland anschauen, aber Ähnliches auch für das ehemalige Jugoslawien. Das heißt, auch da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und Wege innerhalb dieser Staaten, und es lässt sich nicht sozusagen alles über einen Kamm scheren, aber die Frage ist eben, warum wird, wenn wir uns die Ukraine angucken, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, was ja auch bis 91, also da seit 91 sozusagen artikuliert wird, warum wird das nicht in voller Größe angenommen? Weil ein Stück weit sagen, das ist es natürlich etwas, was im öffentlichen Diskurs, würde ich schon sagen, Konsens ist, dass die Ukraine das Recht auf Verteidigung hat, aber demgegenüber steht halt ein großer Wunsch und Wille nach Frieden und nach Kompromissen, und der basiert eben auf der Idee, dass es ja auch lange so ging. Und das hat auch viel mit dieser, und da bin ich keine Politikwissenschaftlerin, deshalb möchte ich da vielleicht jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber wenn wir uns angucken, wie der Diskurs nach der Annexion der Krim gelaufen ist und wie viel da eben weggeguckt wurde im Sinne von, es soll alles schön weitergehen, wie es ist, obwohl es ja damals schon nicht schön war, für die Menschen vor Ort, dann ist es jetzt sozusagen noch schwieriger zu legitimieren, wenn eben so lange das erduldet wurde, diese russische Dominanz. Warum sozusagen sollen wir jetzt etwas daran ändern? Und das andere, was, glaube ich, ich beobachtete, was da auch noch mit reinkommt, ist auch dieser Wunsch nach Frieden, der natürlich auch ganz stark auf der eigenen biografischen Erfahrung vieler Menschen familiär oder eben selbst basiert und der Erleben oder Erinnerungen, das war ja auch Thema des, der letzten Osttopie mit Franziska Davis, des Zweiten Weltkriegs und Russland natürlich als Akteur in einem Krieg eine ganz, ganz große Angstfigur ist, die auch ernst zu nehmen ist, aber auch das motiviert natürlich sozusagen für viele eine Kompromisslösung, die eben nicht die Interessen der Ukraine oder anderer Nationen an erster Stelle setzt.
Danke. Bevor wir jetzt die Diskussion für das Publikum öffnen, möchte ich noch eine letzte Frage stellen und noch einmal auf den Balkan zurückkommen. Woher kommt dieses besonders schlechte Image des Balkans, wenn wir uns die Balkanbilder anschauen?
Also wie gesagt, das habe ich ja versucht am Anfang zu zeigen, ich würde gar nicht sagen, dass es besonders schlecht ist. Ich würde sagen, es ist relativ äquivalent eben zu anderen Orientalismen. Also diese Vorstellung von Rückständigkeit, die finden wir eben überall, zu Osteuropa, zum arabischen Raum. Also daher würde ich gar nicht sagen, dass der Balkan da so heraussticht, aber auch da wieder die gesellschaftliche und biografische Erfahrung der Jugoslawienkriege, die eben unmittelbar einherging mit diesen demokratischen Aufbruchsprozessen 1989. Und Stefan Trübs hat das mal balkanische Antithesen genannt, eben gleichzeitig die Jugoslawienkriege, die viele Millionen Menschen in die Flucht gezwungen haben, die mediale Bilder, die da einfach für viele heute noch präsent sind von Lagern, von sexualisierter Gewalt. Also das sind, glaube ich, einfach Assoziationen, die einfach noch sehr, sehr, sehr lebendig sind, weil sie noch nicht lange her sind. Gleichzeitig macht jeder Urlaub an der Adria, also das geht ja irgendwie auch einher. Und auch da wieder die Frage, was gehört eigentlich zu Europa und wo fängt das an?
Ja, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich möchte jetzt an das Publikum übergeben und dann würde ich einmal sagen, dass wir die Kiste rumgeben, falls Sie Fragen haben, die Sie so stellen möchten, und dann sehe ich auch direkt schon da ganz hinten eine Frage. Einen Moment, es gibt auch ein Mikrofon.
Danke, Henning Schröder. Ich habe zwei Anmerkungen zurück zu Ihrem Vortrag. Das erste ist, Sie haben wahrscheinlich versehentlich den Begriff Osteuropawissenschaften benutzt. Sie wissen, das gibt es nicht. Es gibt Osteuropa-Forschung. Das ist kein Fach mit einer eigenen Methode, einer eigenen Theorie, sondern es ist eine Forschung, die sich auf einen Raum konzentriert, in dem verschiedene Disziplinen agieren. Politologen, Soziologen, Historiker, Slawisten. Und deshalb spricht man besser von Osteuropa-Forschung, weil Osteuropa als Wissenschaft gibt es nicht. Zweitens, das haben Sie sicher im Kopf, aber Sie haben es nicht gesagt. Osteuropa ist natürlich eine Fremdzuschreibung. Ein Russe würde sich nicht als Osteuropäer bezeichnen und Pole wahrscheinlich auch nicht, sondern das ist ein Begriff, der erfunden wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert in Deutschland, dann reingewachsen ist, Sie haben es gezeigt, in die Universitäten, der übernommen worden ist dann im 20. Jahrhundert von der angelsächsischen Forschung, ist aber sozusagen nichts, was eigentlich, womit sich die Länder selber definieren würden. Und bei uns hat er sich halt ganz stark, Sie haben es angerissen, entwickelt entlang der politischen Entwicklung. Das heißt also, im Kaiserreich war Osteuropa-Forschung Russland-Forschung und Südosteuropa-Forschung ging Osmanisches Reich und Österreich-Ungarn. Schwierig wurde es dann nach den Vorortverträgen, als plötzlich dieses Gewusel war mit den vielen kleinen Ländern. Dann kam man auf diese berühmte deutsche Kulturbodenforschung, die dann reingewachsen ist im Dritte Reich. Dann wurde es wieder einfacher nach 1948 mit den Blöcken. Dann war alles, was sozusagen Ostblock war, Osteuropa, plus Kuba übrigens auch. Also es sind sozusagen Zuschreibungen und es sind in der Regel politisch konnotierte Zuschreibungen, die da sind. Ich habe den Eindruck, dass Sie es wissen. Ich wollte nur, dass Sie es nochmal sagen. Ne?
Vielen Dank für die Anmerkung. Ich fange mit dem zweiten Punkt an. Also Danke, das war das Hauptargument meines Vortrags und ich bin froh, dass die Botschaft angekommen ist. Was die Frage von Osteuropa als Wissenschaft angeht oder Forschung, würde ich Ihnen widersprechen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir haben Osteuropa durchaus als Fach, sowohl im deutschen als auch im internationalen Raum, wo es sich dann East European Studies nennt. Und Fach heißt, man kann das studieren. Man kann das interdisziplinär studieren. Es gibt ein Curriculum und ein Abschluss in Osteuropa-Wissenschaften. Wir haben aber, und deshalb habe ich das darunter gefasst, natürlich auch andere Disziplinen, die sich eben mit dem Raum beschäftigen, beispielsweise die Slawistiken. Aber, und das ist wiederum die Eigenheit eben der Geschichtswissenschaft, da haben wir eine eigene Tradition der osteuropäischen Geschichte auch als ein Fach, was man studieren kann. Und ich verstehe die, warum ich Wissenschaft sage, ist, dass für mich Forschung und Lehre nochmal sind ja zwei Säulen von Wissenschaft. Und wenn wir nur über Forschung reden, dann reden wir nur über die wissenschaftliche Beschäftigung mit Osteuropa. Aber mir geht es auch um die universitäre Vermittlung von Osteuropa-Wissen innerhalb von Studiengängen, die sich Osteuropa-Studien oder Osteuropa-Wissenschaften nennen. Also daher habe ich das als Oberbegriff verwendet, was aber nicht heißt, dass natürlich gibt es eine Osteuropa-Forschung, aber für mich wird sozusagen unter diesem Begriff der Wissenschaften versammeln sich da nochmal andere Aspekte. Danke für die Frage.
Ich kann dir da auch durchaus zustimmen, Elisa, weil ich habe auch selbst tatsächlich den Master in Osteuropa-Studien abgeschlossen und habe das auch so auf meinem Zeugnis stehen. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Genau, erst da vorne und dann können wir vielleicht kurz sammeln und dann noch da hinten.
Gut. Next one. Stichwort Ukraine. Würden Sie so weit gehen, dass im Grunde die russische Invasion, der russische Angriffskrieg, der 2014 begonnen hat, wenn ich im Vorhinein schon vorbereitet wurde, letzten Endes zur Stabilisierung einer ukrainischen Nation geführt hat, die traditionell eigentlich sehr als Gesellschaft sehr zerklüftet, heterogen, strukturiert war. Letzten Endes gibt es aktuell eine gemeinsame Zielsetzung aller heterogenen Gruppen in der Ukraine, die eigenständige Nation Ukraine zu verteidigen, koste es, was es wolle. Und das wird hierzulande meines Erachtens leider generell unterschätzt, wie weit der russische Angriffskrieg diesen Willen zusammenzuhalten, sei es zum Preis von Hunderttausenden, von Zigtausenden von Toten. Es kostet ja Leben, Tag für Tag. Und das wird meines Erachtens hierzulande, wo kaum von der ukrainischen
Würden
Bevölkerung...
Würden Sie dann langsam zum Ende kommen? Ich glaube, wir haben die Frage verstanden.
...die Rede ist, sondern im Grunde auf Frieden sofort gesetzt wird, dabei aber verkannt wird, dass die Zielsetzung von Wladimir Putin eindeutig ist, egal ob Waffenstillstand oder eben Zeit zu gewinnen, die ukrainische Nation auszulöschen. Auszulöschen mit Stumpf und Stiel. Das wird hierzulande vollkommen unterschätzt. Okay.
Dann würde ich vielleicht noch da hinten die Frage mitnehmen.
Ich werde Elisa duzen, weil wir uns kennen. Und meine Frage geht in die Richtung Ost-Südosteuropa-Forschung. Und du hast am Ende deines Vortrags für eine integrative Geschichtsschreibung plädiert, die auch quasi die süd- und osteuropäische Geschichte aufnehmen sollte. Mhm. Aber da denke ich, also ich habe das jetzt so verstanden, dann sollten die anderen Institute quasi die Osteuropa-Historikerinnen aufnehmen. Aber da denke ich darüber nach, okay, wer sich mit zum Beispiel mittelalterlichen Geschichte oder neuzeitlichen Geschichte beschäftigt oder Sozialgeschichte, der oder diejenige hat meistens auch in einem Raum quasi seine Expertise, seine Forschung. Und da würde ich dich fragen, könnte man nicht quasi eine Lösung von der anderen Seite her denken und sagen und über Regionalisierung der Geschichtsschreibung sprechen? So, das wäre meine erste Frage. Und die zweite auch, ich weiß, also du hast jetzt wahrscheinlich uns die osteuropäische Geschichtsschreibung ein bisschen stellvertretend dargestellt, aber trotzdem fühle ich da ein bisschen so eine Leerstelle in deinem Lösungsansatz, weil man natürlich Osteuropa-Studien oder Südosteuropa-Studien nicht mit Südost- und osteuropäischer Geschichtsschreibung gleichstellen kann. Und daher wäre meine zweite Frage, wie du dann für quasi die Gesamtheit von ja, Fächern, Instituten, die Beschäftigung oder die Fachwissen, Fachausbildung mit Osteuropa und Südosteuropa anbieten, wie sollte dann, wie könnten sie integriert werden oder eben nicht? Also was wäre deine Lösung dazu?
Danke. Ja, vielen Dank. Das sind jetzt schon drei Fragen. Ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt. Erstmal vielen Dank für den Kommentar hier. Und die Frage ging ja auch wieder in die Richtung der Anerkennung der ukrainischen Nation und dieser Nationalstaatsbildungsprozess, der, wie gesagt, dauert ja auch lange an. Der hat ja auch die Ursprünge schon eben weit vor sozusagen der imperialen Konstellationen des Russischen Reiches und auch der Sowjetunion. Aber natürlich haben wir eine lange Geschichte der Unabhängigkeit, der Unabhängigkeitserklärung 1991, die Orangenrevolution 2006, den Euromaidan und schließlich sozusagen die Annexion der Krim 2014. Das heißt letztlich, was Sie sagen, dass wir es mit einer heterogenen Gesellschaft zu tun haben, das haben wir es ja überall. Also da müssen wir jetzt nicht die Ukraine als Beispiel rausnehmen. Und das natürlich im Angesicht eines äußeren Feindes eine Gemeinschaft zusammensteht, das ist jetzt sozusagen auch kein neues Phänomen, dass wir eben es mit einer langen Entwicklung dieser Nationalstaatsbildung zu tun haben, die sich immer eben verteidigen muss gegen diesen äußeren Einfluss. Und der ist natürlich sozusagen massiv Russland. Würde ich sagen, da sind wir uns alle einig. Und da hat natürlich der Krieg jetzt nochmal einen enormen Anschub geleistet, was sozusagen diese Identifikation mit der ukrainischen Nation angeht. Was die andere Frage angeht, du fragst ja eigentlich nach Lösungsvorschlägen. Also ne, ich sage jetzt, das sollte integriert werden. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Das ist natürlich eine große Frage, die kann ich weder allein beantworten noch alleine entscheiden. Weil wir haben ja, und das wollte ich ja zeigen, gewachsene Strukturen. Das heißt, wir haben eben eine sehr lange Tradition einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Osteuropa. Die werden wir ja nicht über Nacht abschaffen. Was mich interessiert ist, wieso, also mich interessiert 89 als diese Zäsur, wo eigentlich bestimmte Weichen hätten gestellt werden können, auch über einen langen Zeitraum institutionelle Weichen hin beispielsweise. Das ist sozusagen ein Plädoyer, was ich machen möchte, zu einer europäischen Geschichte. Wir haben ja solche europäischen Flaggschiff-Projekte. Wir haben sowas wie die Europa-Universität Viadrina. Wir haben Studiengänge, die heißen Europäische Geschichten oder Europastudien. Aber letztlich sehen wir, dass sich sozusagen institutionell diese Osteuropa-Forschung in diesem Container Osteuropa bewahrt hat. Sie ist eben nicht integraler Bestandteil geworden. Weil, und das ist natürlich hat viel eben auch mit dieser politischen Bedeutung zu tun, die hier ja auch mehrfach genannt wurde, dass Osteuropa-Wissen immer auch eins ist, was politische Konjunkturen erlebt. Also mit den Jugoslawienkriegen und Südosteuropa-Wissen auch, ne, war plötzlich hoher Bedarf da an Menschen, die irgendwie serbokroatisch können. Und sich ein bisschen mit der Region auskennen. Dann sind auch Gelder da, um diese Region zu erforschen. Das heißt, so ist ja Wissenschaft auch immer ein Stück weit motiviert, dass Konflikte oder ne, aktuelle Themen, Krisen dazu führen, dass man sich intensiver mit etwas auseinandersetzt. Und für Osteuropa ist das eben ein langes Phänomen und das bewahrt sich eben auch über die letzten 30 Jahre, dass Konflikte irgendwie der Indikator sind, warum wir jetzt sagen, wir brauchen die Ukraine-Forschung. Ne? Und dafür nehmen wir jetzt auch Geld in die Hand. Das heißt, Lösungen gibt es viele und die werden auch seit 20 Jahren formuliert, nämlich eben, dass wir mehr in, zum Beispiel in europäische Geschichte denken. Ich bin auch der Meinung, dass sozusagen die epochale Einteilung Geschichte auf jeden Fall auch ihre Limitationen hat. Und wie gesagt, es lässt sich das Mittelalter mit Blick auf das Osmanische Reich lässt sich nicht datieren wie für das Römische Reich, vollkommen klar. Deshalb kommen wir da auch nicht weit. Aber daher muss man vielleicht nochmal neu über andere Strukturelemente, vielleicht eher inhaltliche als regionale oder zeitliche nachdenken. Und ich denke, dasselbe gilt auch eben für die Studiengänge, wo eben dasselbe Problem besteht. Also solange wir die Institutionen haben, werden auch die Studiengänge angeboten. Das heißt, das ist ja sozusagen so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage und daher läuft es weiter, solange es eben keine Weichen gestellt wird, sozusagen auch diesen institutionellen Korpus dazu verändern.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da links sind gleich zwei.
Danke. Wie denkt denn Osteuropa darüber, dass wir so viel über Osteuropa sprechen?
Ja, super Frage.
Sollen wir die zweite dann daneben noch direkt mitnehmen?
Ja, die passt vielleicht sogar dazu. Auch wenn ich keinen Parallelvortrag vorbereitet habe, aber eine Frage. Es wurde ja gesagt, dass wir uns hier nicht mit Westeuropa-Studien in dem Sinne viel beschäftigen. Mhm. Aber betrachten Sie auch, wie es in Osteuropa, also Osteuropa zum Beispiel irgendwie an der Universität Kiew oder an der Universität Minsk in den letzten 30 Jahren sich Europa-Studien, überhaupt der Blick auf westeuropäische Länder entwickelt hat, vielleicht was Curriculum da ist, weil im Endeffekt geht es ja da viel darum, dass es ja so, eine Abgrenzung ist oder so ein Fremdbild, was ja auch entsteht, und passiert das auch andersrum?
Ja, vielen Dank. Die beiden Fragen lassen sich tatsächlich sehr gut zusammen diskutieren. Was denkt Osteuropa oder was darüber und wie sozusagen diese wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Raum aussieht? Da muss man eben, und das habe ich ja in dem Vortrag gezeigt, an erster Stelle sagen, dass diese wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Raum Osteuropa, dieser institutionalisierten Form, ein westliches Phänomen ist. Das heißt, es gibt keine Osteuropa-Studien in Osteuropa. Es gibt es jetzt vereinzelt als sozusagen Produkt dann der 90er Jahre, wo eben eigentlich auch sozusagen dieses dann amerikanische Modell teilweise implementiert wird. Ich glaube, in Prag kann man dann Ethiopian Studies studieren. Aber natürlich gibt es mit 89, das hatte ich ja gezeigt, auch eben diesen Moment des Aufbruchs und auch des wissenschaftlichen Aufbruchs und eben so neue Projekte wie die Central European University in Budapest zum Beispiel, als so ein neues integratives europäisches Wissenschaftsprojekt, die EHU in Vilnius, auch die Free University St. Petersburg. Wir haben ganz viele Center for Advanced Studies, die sozusagen auch nach so einem amerikanischen Vorbild entstehen, wo dann eben auch eine neue gemeinsame Forschung gedacht und praktiziert wird. Aber wir haben eben nicht diese oder nur teilweise auch so eine Auseinandersetzung mit dem Raum, wie das eben in Westeuropa über Osteuropa passiert. Es gibt auch sowas wie eine Balkanistik teilweise, aber das sind oftmals, und das sehen wir, ich kann das mehr jetzt aus der südosteuropäischen Perspektive sagen, weil ich mich da besser auskenne, dass gerade in den Geschichtswissenschaften auch die Nationalgeschichte eine ganz große Dominante ist, die eben auch viel damit zu tun hat, dass all diese Staaten eben diesen doch noch sehr jungen Nationswerdungsprozess sozusagen durchgemacht haben oder durchmachen, weshalb Geschichtswissenschaft eben oftmals auch so ein nationales Projekt ist, zu zeigen, es gab schon immer die lange Tradition der makedonischen Geschichte. So, also da ist sozusagen, findet diese integrative europäische Geschichtsschreibung meistens weniger innerhalb der Universitäten statt. Teilweise, natürlich gibt es da auch einzelne Forschende, aber jetzt sozusagen in so großen Linien gibt es da so, gemeinsame Institutionen, die das durchaus betreiben, aber in den Disziplinen selbst ist, sind, gibt, herrschen sozusagen andere Raumbilder vor und andere Raumzusammenhänge. Und eben, ne, wenn in Polen würde niemand für sich in Anspruch nehmen, Osteuropa zu sein oder in der Ukraine, warum soll man dann Osteuropa-Forschung machen? Aber natürlich gibt es in der Beschäftigung mit Imperiengeschichte auch eine andere Auseinandersetzung mit dem Raum. Also ne, daher ist das, muss man das sozusagen ja, sehr ambivalent oder sozusagen betrachten in den unterschiedlichen, je nachdem, wo man sozusagen hinguckt, aber letztlich, und das hatte ich kurz mit dieser Folie, mit dieser postkolonialen Debatte gezeigt, wenn wir fragen, was denkt Osteuropa, dann ist es schon, gibt es schon einen kritischen Konsens darüber, dass Osteuropa eben das, ein Selbstbestimmungsrecht hat, auch was sozusagen die eigenen Perspektiven angeht, und dass diese nach wie vor häufig immer noch marginalisiert sind in Diskursen, und dass es eben nach wie vor ein starkes Sprechen über Osteuropa ohne Osteuropa gibt. Und das ist sozusagen der Anspruch, mitzusprechen, die eigene Perspektive einzubringen. Und ich denke, da ja, müssen wir immer noch einen relativ langen Weg gehen, um das zu schaffen.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, quasi dieser Blick von Osteuropa zurück auf uns. Ich weiß nicht, ob du da die Expertin bist, wie viel du dich damit auskennst, aber gibt es sowas wie Westeuropa-Studien an einer Uni in Kiew oder in Belarus? Also, dass wir da auch so zusammengeworfen quasi werden als eine große Region.
Ist mir bisher noch nicht begegnet. Ich möchte es nicht ausschließen, aber...
Gut. Gibt es noch weitere Fragen?
Alle wollen so.
Ja, das ist Leute, die das auf Zettel geschrieben haben. Nein, okay. Gut, dann liegt es nicht am Melden oder so, sondern dann können wir relativ bald zur Suppe übergehen, wenn Sie wollen, oder du übernimmst noch weiter.
Also wenn Sie können, wir haben auf jeden Fall noch Zeit, aber ich kann natürlich auch total verstehen, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben schon so großen Hunger, dass Sie jetzt gerne die köstliche Suppe von Viktor probieren möchten. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, gibt es wirklich keine Fragen mehr. Niemand, der noch etwas zu Osteuropa und was Osteuropa ist, wissen möchte. Ah, da gibt es doch noch eine. Einen Moment, es gibt noch ein Mikrofon.
Ich traue mich jetzt doch mal als jemand, die sich vor langer, langer Zeit mit wirklich wissenschaftlichen Themen beschäftigt hat, als jemand, die im sogenannten Kalten Krieg groß geworden ist, mit diesen Vorurteilen, mit den Begrifflichkeiten von Rückständigkeit, die Sie ja eben auch beschrieben haben, aber nicht als jemand, der sich jetzt so intensiv mit der Wissenschaftsthematik beschäftigt. Und ich bin gekommen, um eben auch, das haben Sie ja auch gemacht, diesen Begriff zu klären. Aber was mich eben auch interessiert, ist jetzt als jemand, die nicht mehr so wissenschaftlich arbeitet und als jemand, die sich natürlich mit diesen aktuellen Ereignissen beschäftigt, mit der Frage, das ukrainische Volk, wer sind sie eigentlich, das russische Volk und so weiter und so fort. Wobei hilft mir diese Wissenschaft, mich damit intensiver zu beschäftigen und ja, so ein bisschen mehr Alltagshilfen auch zu bekommen in der Diskussion, im Umgang mit diesen Menschen. Wir haben selbst ukrainische Flüchtlinge bei uns und sind oft konfrontiert mit diesen Fragen.
Ja, vielen Dank. Das ist doch eine sehr schöne Frage. Wir hoffen, dass genau diese Reihe dabei hilft. Also weil das natürlich das Anliegen ist von Wissenschaft und manchmal passiert das vielleicht noch zu wenig, Diskursräume zu schaffen, auch eben wissenschaftliches Wissen zu übersetzen, so dass es nicht nur innerhalb von so Fachdiskursen bleibt. Und manchmal ist das schwer, weil ne, Wissenschaft bestimmte eigene Logiken hat und dann manchmal vielleicht auch nicht die richtige Sprache findet oder nicht die richtigen Räume findet, um genau diese Fragen zu beantworten für ein Publikum, was eben sich nicht schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und deshalb, und das sehen wir ja in ganz vielen Bereichen, ob das jetzt Fragen zu Medizin sind oder eben auch eben zur Geschichtswissenschaft, dass es manchmal dann so Schnittstellen gibt, wie Journalistinnen und Journalisten, die diese Aufgabe ein Stück weit übernehmen, dieses Wissen auch zu übersetzen. Aber das ist genau sozusagen eins der Anliegen der Ostopie-Reihe der DG oder Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde oder der Heinrich-Böll-Stiftung, eben diese Räume zu schaffen, wo wir genau diese Fragen miteinander diskutieren können. Und daher würde ich sagen, hat Wissenschaft eine ganz, ganz große und eine ganz wichtige Funktion, weil es eben immer wieder darum geht, differenziert über die Dinge nachzudenken. Und ich weiß, das ist manchmal schwer. Ich habe diese eine Folie gezeigt, wo es um die einfachen und die schweren Antworten geht. Und gerade in Krisenmomenten, wie jetzt mit dem Krieg, sehen wir, dass es natürlich einen ganz großen Wunsch nach einfachen Antworten geht, weil es so eine fürchterlich zermürbende Situation ist. Und man will wissen, ob es nun ist, das Ende der Pandemie oder das Ende des Krieges. Man will jetzt wissen von der Wissenschaft, wie können wir machen, dass das jetzt aufhört. Und dann kommt die Wissenschaft und sagt, es ist nicht so einfach. Hätten wir mal vor 10 Jahren uns mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und es ist kompliziert und das muss man beachten. Und das ist manchmal schwer zu ertragen. Und dann gibt es eben diese Hinwendung zu den scheinbar einfachen Lösungen, die sagen, liefern wir keine Waffen, ist der Krieg vorbei. Ist nicht so. Aber ich denke, sich darauf einzulassen, dass es kompliziert ist und dass es aber wert ist, sich mit dieser Komplexität auseinanderzusetzen. Das ist für mich die Aufgabe von Wissenschaft.
Gibt es noch zum Schluss eine letzte Frage aus dem Publikum?
Jetzt doch noch. Zwei sogar. Gebt Ihnen einmal
das Mikro. Ja, ich habe eine Frage, weil es gab letztes Jahr hier vom Theater Bremen so ein spannendes Stück, was hier gespielt wurde mit dem Publikum, wo ich fand, dass ein ganz tollen Bezug war, auch zu der Problematik durchaus Russland und Krieg und alles, ne? Und einfach auch für die osteuropäische Kultur Sympathie zu gewinnen, sage ich mal, und auch Wissen aus Theatersicht natürlich. Und das fand ich eine ganz tolle Möglichkeit, Bevölkerung für das Thema zu begeistern.
Und was war das für ein Stück?
Ja, wie hieß das noch? Mit Key, mit K. Ist jemand vom Theater da, das weiß? Dieses große
Stefan.
Ich guck gerade.
Du musst das wissen.
Ich recherchiere gerade in meiner Dings. Das war super. Das ging ja wohl ja mehrere Tage gespielt.
Das muss dann wieder ins Programm.
Ja, das war ja ein Gaststück. Das wurde ja nur ein paar Tagen gespielt. Ein Gastspiel, und wir sind hier alle genau deswegen vom Theater auch gewandert. Wir mussten uns auch alle bewegen. Das war ganz besonders. Wir mussten immer mitgehen. Das heißt, das Publikum musste immer mitziehen, und es ging eben auch um Krieg.
Ja.
Ich versuche gerade, ich kriege es bestimmt noch raus. Ich muss noch eben recherchieren. Mein Gedächtnis ist nicht so gut.
Kann ich ja gerne Recherchephase kurz Kreis zur Eigenwerbung nutzen. Wir beschäftigen uns ja auch der Bühne sehr viel, gerade mit Osteuropa. Wir spielen Leben und Schicksal von Wassily Grossmann über den Zweiten Weltkrieg und Stalingrad. Wir spielen drei Schwestern, wo es ja auch darum geht, dass die quasi aus einer Militärfamilie kommen, und da wird die ganze Militarisierung Russlands dargestellt. Und nach zwei Wochen, haben wir Premiere von Das achte Leben für Pilger von Nino Haraschimili über die georgische Geschichte. Und danach bringen wir von Olga Krasnova noch raus, der Russ ist einer der Wegen. Also wir haben eigentlich vier Positionen.
Wunderbar.
Ja, ich fand wirklich diese Kombination von Theater und Wissenschaft, und das, ja, da erreichen wir viele Menschen.
Ja, das stimmt. Gut, dass es das gibt.
So, du hast gerade noch eine zweite Frage.
Da hinten, der Herr hatte noch eine Frage.
An der Bar, das konnte ich aus meiner Perspektive nicht sehen. Dann nehmen wir die noch als allerletzte Frage für heute mit.
Ich war viel mit dem Fahrrad in Osteuropa unterwegs, genau, und ich habe es immer nicht richtig verstanden, warum diese östlichen Länder eigentlich nicht so eine, sag ich mal, in den westlichen, europäischen Ländern einfach, dass das nicht so, ja, so gewichtet ist, oder dass es immer aus Randstaaten oder wie, dass da kein Interesse da, sondern es ist immer irgendwie, ja, es ist was, da ist irgendwie ein Interesse da, aber das fällt dann ganz schnell wieder irgendwie flach, oder es ist irgendwie, ja, irgendwie, oder beziehungsweise auch mit der Ukraine, was es letztendlich auch für eine Bedeutung hat, die Ukraine, für die Stahlindustrie, für größte Kornkammer. Genau, dass das irgendwie immer so unter dem Teppich fällt oder keine Ahnung, weil das sind interessante Kulturen, ganz interessante Menschen, die da, und das ist irgendwie, ja, dass das,
ja,
genau, wo geht das verloren oder wo ist da, ja, so
dieses. Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, und das frage ich mich auch immer, wenn ich so Erasmus-Info-Veranstaltungen für Go East anbiete und da sitzen dann drei Leute und alle wollen lieber nach Spanien und nach Frankreich, und ich frage mich auch immer, warum eigentlich? Und ich glaube, einerseits hat es immer noch mit der Grenze in den Köpfen natürlich zu tun, dass es für viele Generationen, wir hatten es gerade gehört, aufgewachsen im Kalten Krieg, einfach fortwirkt. Und dann hat es natürlich mit einer medialen Berichterstattung zu tun, die eben sehr stark seit den 90er Jahren mit Krieg und Krise und Konflikt verhaftet ist, wo man sich einmal mehr überlegt, kann ich da jetzt eigentlich hinfahren? Als ich mein Auslandssemester in Belgrad gemacht habe, war meine Oma unfassbar besorgt, was mir da alles passieren könnte. Ich glaube, das sind auch natürlich sozusagen Dinge, die fortwirken, aber da dann auch, und da sehen wir natürlich auch einen Unterschied zwischen Ost und West, was sozusagen die Nähe zu Sprache beispielsweise oder Kultur oder überhaupt Kontakt angeht. Und fängt das natürlich schon in der Schule an, wenn gar nicht angeboten wird, eine andere Sprache aus Englisch und Französisch zu lernen, dann wird dieser Kontakt ja gar nicht so sehr hergestellt, oder das ist, ne, man das Freiwillige ja in der Schule eben, weiß ich nicht, dann eher in den USA macht oder als in Warschau oder so. Also das sind, glaube ich, viele, viele Brücken, die noch gebaut werden müssen und die ja auch einfach, auch viele davon schon gebaut wurden in den 90er Jahren, und deshalb ist es so furchtbar traurig auch zu sehen, wie viel davon jetzt auch einreißt, gerade auch sozusagen in der Kooperation mit Russland, was ja ein ganz großes Projekt war von, weiß ich nicht, beispielsweise dem Goethe-Institut und ganz vielen anderen Programmen, die ja wirklich das massiv auch versucht haben, genau diese kulturellen Brücken herzustellen. Und es braucht wahrscheinlich noch eine Generation mehr und noch mehr Lonely Planets Man und Zugreisende, die das Abenteuer wagen und wiederkommen und erzählen. Aber ja, es ist, glaube ich, ein verwobenes Konstrukt aus sozusagen unterschiedlichen, aus Nichtwissen und Angst und Rückständigkeit, was eben viele immer noch daran hindert, jetzt ihren Urlaub da zu verbringen, was ja auch wieder punktuell unterbrochen wird. Wie gesagt, irgendwie in All-Inclusive-Hotel nach Bulgarien oder an die Adria zu fahren, da denkt jetzt niemand drüber nach, aber das hat dann auch in den Köpfen nicht so viel mit Osteuropa zu tun, wie jetzt irgendwie mit dem Zug in die Ukraine zu fahren, was schon irgendwie wild ist, ne? Und nicht so normal wie mit dem Zug, weiß ich nicht, nach Paris oder Frankreich zu fahren. Mhm.
Ja, vielen, vielen Dank für all diese tiefgründigen Fragen. Und zum Abschluss möchte ich noch eine letzte Frage an dich stellen. Elisa, kannst du uns noch so zum Abschluss noch drei Empfehlungen mitgeben? Ein Buch oder ein Podcast, das ist jetzt ein bisschen überraschend. Aber damit wir noch mehr über unser Verständnis von Osteuropa noch weiter differenzieren können und da auch noch mehr zu lernen können.
Da hättest du mich vorwarnen können. Also ich habe natürlich Tausende im Kopf und okay, ich das mal. Der Podcast, den ich allen empfehlen kann, die sich mal Lust haben, mehr mit dem Balkan auseinanderzusetzen, ist Balla Balla Balkan von zwei Journalisten. Die machen das sehr schön und kurzweilig und reden über Geschichte, Politik, Sport, alles Mögliche und konfrontieren einen immer auch wieder mit gängigen Stereotypen. Also das ist sehr schön zu hören. Literatur gibt es Unmengen, aber weil hier die Steilvorlage für das achte Leben und Nino Haratschwili schon gelegt wurde, ist das natürlich ein ganz großer Tipp. Alle wiederkommen, ins Theater gehen und dann noch die 800 Seiten lesen. und das dritte, weil es gerade wieder so mein Herz erfreut hat, das ist eine große Empfehlung, ist die Bahnagentur Schöneberg in Berlin, die einem die tollsten Osteuropa-Nachtzugreisen für wenig Geld überall hin vermitteln, unfassbar nett sind. Kann man einfach eine Mail schreiben und dann kommt quasi das Ticket um die Ecke und man kann sich selbst ein Bild machen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Empfehlungen, vor allem die letzte erfreut mein Herz natürlich auch sehr, weil ich auch viel mit dem Zug unterwegs bin und letztes Jahr mit dem Zug nach Albanien gefahren bin. Also falls Sie noch eine Destination für Ihren Sommerurlaub brauchen, überlegen Sie das mal, das ist wirklich ganz toll, mit dem Zug durch Südosteuropa und auch Osteuropa zu fahren. Also vielen, vielen Dank für diese interessanten Empfehlungen. Wirklich danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen, was eigentlich Osteuropa ist. Vielen, vielen Dank an dich, Elisa.
Vielen Dank.
Und dann möchte ich mich natürlich auch noch bei Siegfried W. Maschek bedanken, wenn er denn noch hier ist, der ja heute für uns den Auszug aus Karl May gelesen hat. Und ebenso vielen Dank an die Technik, die heute für uns das hier alles geregelt hat, damit Sie uns auch hören können. Vielen, vielen Dank nochmal an Sie. So, und bevor, ich sehe schon, Sie sind schon alle in den Startlöchern, aber bevor Sie jetzt gehen, wenn Ihnen diese Veranstaltung gefallen hat, dann darf ich Sie auch ganz, ganz herzlich zu unserer nächsten Osteuropa-Veranstaltung einladen. Und zwar findet die am 21. Februar um 19 Uhr statt. Das Thema ist feministische Bewegungen als Antrieb des Protests im östlichen Europa. Und dafür werden wir mit feministischen Aktivistinnen aus der Ukraine, aus Belarus und Polen sprechen. Und zu Gast wird unter anderem sein Tetjana Gonczaruk. Sie ist Menschenrechtsexpertin und freie Journalistin aus Kiew. Und sie arbeitet unter anderem zu Frauen- und Menschenrechten und zur Situation von Binnenflüchtlingen in der Ukraine. Und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir sie hier wieder begrüßen dürften. Genau, dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute alle hier waren. Und bevor Sie jetzt gehen, darf ich Sie noch einladen, eine Schale Suppe von Regieassistent Viktor Lammert zu genießen. Das ist natürlich auch umsonst und kostenfrei. Es gibt Soljanka, wurde mir mitgeteilt.
Genau, ganz kurz. Also die Soljanka ist umsonst, aber ich würde so ein klares Kartoffelgetränk für empfehlen. Das bekommen Sie hier in der Bar auch.
Gut, dann in diesem Sinne vielen Dank, dass Sie heute hier waren und falls Sie noch bleiben, guten Appetit.